Faschismus. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Eine bessere Welt bedeutet, Achtung zu haben vor dem Leben, in welcher Form auch immer. Niemanden auszugrenzen, egal welcher Nationalität, welcher Spezies oder welchem Geschlecht man angehört, welche sexuelle Orientierung man hat, welcher Religionsgemeinschaft man sich zugehörig fühlt. Rassen gibt es nicht, aber dazu komme ich noch. Ob man alt oder jung, dick oder dünn, krank oder gesund, leistungsfähig oder nicht ist. Also kurz gesagt, eine Welt, in der der intrinsische Wert einer Person an sich anerkannt wird, unabhängig von allem anderen. Dieses Lebewesen in Freiheit und Selbstbestimmtheit leben zu lassen und nicht besessen oder ausgebeutet werden darf. Eigentlich ist das nicht nur eine bessere, sondern eine ideale Welt. Es ist ein Traum, der möglich ist, verwirklichbar. Ich bin überzeugt davon, auch wenn wir noch nie so weit davon entfernt waren, von dessen Umsetzung wie jetzt. Es gibt viele Herausforderungen zu bewältigen, die Klimakrise und die damit zusammenhängenden Flüchtlinge, der Welthunger und die zu überwindende, überbordende Gier der Menschen in den gemäßigten Zonen und die Missachtung des Lebens an sich. Das sind alles Probleme, die natürlich nicht ein Staat alleine lösen kann. Es ist schon richtig, dass es wohl nicht viel ausrichtet, wenn Österreich allein das macht. Aber es ist schon spannend, dass Freihandel, Liberalismus hochgehalten werden, wenn es darum geht, die ganze Welt zu kolonialisieren. Nein, nicht mehr so wie zur Hochzeit der Kolonien, aber durch Wirtschaftsimperialismus. Also einen globalen Welthandel zu forcieren, zu ermöglichen, dass die Akteure kaum Steuern zahlen, aber die jeweils staatlichen Einrichtungen nutzen, enorme Subventionen einstreichen und viel Geld in die Lobbyarbeit stecken, die dafür sorgt, dass PolitikerInnen in ihrem Sinne abstimmen, wie es zuletzt bei Bayer und seinem Glyphosat der Fall war. Globalisierung ist dann möglich und gut und auch durchführbar, wenn es um die entsprechenden wirtschaftlichen Interessen geht. Es wird aber sofort davon abgesehen, wenn es um die gemeinsame Lösung für Probleme geht. Allein in der EU klinken sich etliche Staaten aus der Verantwortung gegenüber flüchtenden Menschen aus. Wenn es noch nicht einmal innerhalb dieses vergleichsweise kleinen Bereichs möglich ist, Flüchtlingsströme zu bewältigen, wie soll es dann erst global geschehen? Ein freies Europa, das mit Pomp und Trara angegangen wurde und stolz war auf offene Grenzen, Arbeits-, Niederlassungs- und Reisefreiheit, fährt beim leisesten Gegenwind wieder zurück. Zu einem perfiden, egozentrischen, letztlich zerstörerischen Nationalismus, wie wir ihn schon überwunden zu haben glaubten. Wobei die Betonung auf glaubten liegt, denn auch wenn er sein perfides Haupt über einige Jahre hinweg geduckt hielt, war er doch immer präsent. Man kann das sehr gut beobachten. Zuerst waren es die sogenannten Tschuschen, Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und Türken in erster Linie, die zur Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders bewusst nach Österreich geholt wurden, weil Arbeitskräftemangel herrschte. Aber dann kam etwas, womit niemand rechnete, womit niemand rechnen konnte. Ja, sie blieben. Die Familien kamen nach und sie alle blieben. Die klugen Köpfe, die das Konzept FremdarbeiterInnen ersonnen hatten, meinten doch allen Ernstes, diese Menschen würden ein paar Jahre bleiben und dann brav wieder nach Hause gehen, wie es sich gehört. Wenn der Arbeitskräftemangel überwunden sein würde, dann dürften sie gerne wieder gehen. Doch dem kamen sie nicht nach. Da machte sich Fassungslosigkeit breit. Zum ersten Mal, sie waren also da, die GastarbeiterInnen, mit ihren Familien und vermehrten sich hurtig. Sie waren den guten ÖsterreicherInnen ein Dorn im Auge. Es war aber schwer, aus dieser Nummer wieder herauszukommen, denn inzwischen hatten diese Menschen Arbeiten übernommen, für die sich die Eingeborenen zu faulen waren. Man fand sie im Reinigungsbereich, Lieferungsbereich und in der Logistik und bei all den körperlichen Hilfsarbeiterjobs, der Pflege und der Gastronomie und in der Landwirtschaft. Die zweite Generation konnte dann sogar schon Deutsch, besser als so manche ÖsterreicherIn. Doch wenn sie gegangen wären, dann hätten wieder die ach so feinen EinwohnerInnen diese unliebsamen Arbeiten übernehmen müssen. So begnügte man sich damit, sich zu ärgern und es zu belassen. Doch der Nationalismus war da, die ganze Zeit über, wenn auch recht gedämpft oder zumindest zurückgezogen. Zu frisch waren noch die Erinnerungen an die düsterste Zeit in der Geschichte Österreichs. Und nein, Österreich war niemals Opfer der Nazis, sondern Täter. In den frühen 70er Jahren folgte der nächste große Schlag gegen die patriarchale Ordnung nationalistischer katholischer Prägung. Während der SPÖ-Alleinregierung, und man kann von den SozialdemokratInnen denken, wie man will, aber unter jeder anderen politischen Richtung wäre es undenkbar gewesen, kam es endlich dazu, dass Frauen nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie arbeiten gehen wollten, beziehungsweise konnte es dann nicht mehr passieren, dass der Herr der Schöpfung beim Chef der Angetrauten auftauchte und bestimmte, seine Frau müsse ab jetzt zu Hause bleiben. Dass es dann innerhalb der Familien anders gehandhabt wurde, ist eine andere Sache. Aber durch das Gesetz wurde gesellschaftlich festgeschrieben, dass Frauen von nun an selbst entscheiden durften, ob sie berufstätig sein wollten oder nicht. Davor war diese Selbstbestimmung nur möglich, wenn die Frau ledig blieb, wofür sich auch einige entschieden. Was allerdings andere Einschränkungen mit sich brachte, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das bedeutete also auch, dass Frauen von nun an vermehrt auf den Arbeitsmarkt drängten und den Männern zur ernsthaften Konkurrenz wurden. Darüber hinaus gab es noch einen weiteren herben Schlag gegen das Ego der Machos in unserer Gesellschaft, indem Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand erklärt wurde. Der ÖVP, die alles daran setzte, dies zu verhindern, war es ein besonderer Dorn im Auge. Dennoch gelang es, womit in diese konservativ-reaktionäre Richtung endlich klargestellt war, nein, die Frau gibt mit dem Ja am Altar oder beim Standesamt nicht ihre Freiheit, ihre Persönlichkeit, ihre Selbstbestimmung auf, nein, sie geht nicht in das Eigentum des Mannes über, der mit ihr tun und lassen kann, was auch immer ihm beliebt, also auch sexuelle Gefälligkeiten einzufordern, wenn ihm danach ist und sei es mit Gewalt, und ja, diese Frau bleibt eine eigenständige Persönlichkeit, trotz Ehe. Dass diese Freiheit nicht unbedingt gegeben war, aufgrund finanzieller Abhängigkeit, aber auch sozialem Drucks, ist eine andere Geschichte. Eine, die bis heute nicht wirklich gelöst ist. Aber es war der erste Schritt gesetzt. Das bedeutete aber tiefe Kränkungen, die nationalistische und die patriarchale. Und statt diese Kränkungen zu heilen, wurden sie kultiviert und gepflegt, damit man im entscheidenden Moment nicht darauf vergesse. Dann kam die Flüchtlingswelle 2015 und statt eine gemeinsame Lösung zu suchen, wie es von der EU zu erwarten gewesen wäre, gab es sofort ProtagonistInnen in dieser Polit-Tragödie, die die Schotten dicht machten und dem Rest die Probleme überließen, wohlgemerkt ohne auf die finanzielle Unterstützung derer, die der Situation Herr zu werden versuchten, zu verzichten. Geld nehmen ja, aber mit allem anderen wollen wir nichts zu tun haben. Und sie kamen in den eigenen Ländern auch sehr gut an mit diesen Parolen. Spannenderweise gab es auch einen Rückschritt im Frauenthema, was sich an den neuerlichen Verboten von Abtreibungen zeigt. Und auch die Homophobie blühte erneut auf. Rechte Parteien gewannen immer mehr Wahlen, AsylantInnenheime brannten, jüdische MitbürgerInnen waren Ziele von Gewalt. Und der Nationalismus blühte angesichts der unerledigten Aufgaben auf. Das Wahlergebnis der Europawahl am 9. Juni 2024 ist so vorhersehbar gewesen wie unausweichlich. Wir leben in einer Umbruchssituation, in der von den PolitikerInnen keine Lösungen geboten werden, da sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, auf ihren diversen Social-Media-Kanälen gut auszusehen und bei den obligatorischen wöchentlichen Umfragen zu brillieren. Dass sie keine Zeit mehr haben, das zu machen, was sie sollten, nämlich strategische Entscheidungen zu treffen für das Wohl der Menschen, steht außer Frage. Dass die nicht immer angenehm sind, diese Entscheidungen, und wohl auch manche mit Zustimmungsverlusten einhergehen, ist evident. Doch sie erst gar nicht zu treffen und damit die Probleme zu vergrößern, ist eigentlich schon grob fahrlässig. Gewundert habe ich mich nicht über den großen Zuspruch an jene Parteien, die schnelle, einfache Lösungen anbieten, die Nationalismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Machotum und Unterdrückung predigen und die altbewährten Feindbilder revitalisieren bzw. wieder ins Licht der Öffentlichkeit zerren. Der Faschismus hat weltweit sein Medusenhaupt erhoben und scheint tatsächlich so, dass alle von Vernunft noch nicht gänzlich verlassenen Menschen vor Schreck zu Stein erstarrt wären. Der Faschismus ist nicht wieder da, denn er war es immer. Der Unterschied ist nur, dass er sich nun wieder stolz präsentiert, als die rettende Ideologie vor dem bösen Fremden. Es ist die rechte, faschistische Ideologie, die genau das tut, was sie als einziges kann, nämlich ihr Werk der Zerstörung voranzutreiben. Und nein, es gibt keinen linken Faschismus, denn links steht für Gemeinschaft, für Inklusion, für Gleichwertigkeit und Versöhnung, was gar keinen Fall faschistisch sein kann. Doch was ist Faschismus? Zunächst einmal zeigt sich, dass der Faschismus ein Phänomen ist, das zu einem spezifischen historischen Moment hegemonial, also einflussreich wird. Er ist also kein Spezifikum einer nationalen Geschichte, jedoch seine Ausgestaltung. Faschismus ist eine autoritäre Krisenbearbeitungsstrategie, deren Ordnungsversprechen in Krisenzeiten wirksam wird, wie sie jetzt in dem Moment stattfinden. Es gibt zwei Definitionen, die mich überzeugten. Die erste stammt von Roger Griffin, einem der führenden Experten auf dem Gebiet der Faschismusforschung, der diesen kurz und bündig definiert als palingenetischen Ultranationalismus. Was bedeutet das? Palingenese bezeichnet die Idee der Wiederauferstehung bzw. Wiedergeburt eines Volkes, einer Nation, einer Kultur. Wohl finden sich Ideen wie Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus etc. auch in anderen Ideologien. Doch nirgends hat die Palingenese eine solch zentrale Position. Der traditionelle Konservativismus verharrt in der Reaktion. Nachdem zusätzlich das Volk und die Nation im Mittelpunkt des faschistischen Denkens stehen, ist der Ultranationalismus spezifisch. Dennoch ist die Abgrenzung in der Praxis nicht immer ganz klar. Da es sich um ein Miteinander verschiedenster Gruppen handelt, die noch dazu aus taktischen Überlegungen wie dem Machterhalt handeln. Ganz sauber ist die Abgrenzung damit zum Konservativismus nicht, denn in Krisenzeiten kann dieser auch radikal werden, um die Gegenwart zu überwinden. Dennoch bleibt für die Beurteilung faschistischer Ideologie der palingenetische Ultranationalismus eine wichtige Richtschnur. Die zweite Definition stammt von Robert Paxton und steht in seinem Buch Anatomie des Faschismus und lautet: Fascism may be defined as a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation or victimhood and by compensatory cults of unity, energy and purity in which a mass-based party of committed nationalist militants working in uneasy but effective collaboration with traditional elites abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion. Auf Deutsch, Faschismus kann als eine Form politischen Verhaltens definiert werden, die durch eine zwanghafte Beschäftigung mit dem Niedergang, der Demütigung oder der Opferrolle der Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Energie und Reinheit gekennzeichnet ist. Dabei gibt eine Massenpartei engagierter, nationalistischer, militanter, in unbehaglicher, aber effektiver Zusammenarbeit mit den traditionellen Eliten demokratische Freiheiten auf und verfolgt mit erlösender Gewalt und ohne ethische oder rechtliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußeren Expansion. Bei dieser Definition wird Faschismus nicht als Ideologie verstanden, sondern als ein politisches Verhalten eingeordnet, bei dem viele wichtige Punkte wie Dekadenz, Reinheit und Massenbasis einfließen. Allerdings ist der wichtigste Punkt, Faschismus wäre die erlösende Gewalt ohne ethische und rechtliche Begrenzung. Im Faschismus ist also Gewalt ein Wert an sich und der Akteur dieser unbändigen Gewalt ist der Mob, nach Hannah Arendt. Bei dieser Definition wird der volatile, spontane und rauschhafte Charakter der faschistischen Praxis festgehalten, der sich zu den religiös steifen Ritualen faschistischer Herrschaft gesellt. Faschismus ist also ein Phänomen, das als Reaktion auf krisenhafte und dekadent empfundene Gegebenheiten entsteht und ein autoritäres Ordnungsversprechen mit unbändiger Gewalt durchsetzt, damit die ideelle Wiedergeburt von Volk, Nation oder Kultur vorangetrieben werden kann. Damit soll eine reine Gesellschaft erschaffen werden, was natürlich impliziert, dass all jene ausgeschlossen werden, die die Dekadenz verursachten und damit dem Entstehen der neuen Ordnung im Wege stehen. Und wie man sieht, stehen dem viele im Weg. Die Pride-Bewegung mit ihrer Auflösung der Mann-Frau-Dichotomie, die von der heterosexuellen Norm abweichenden, die Gleichstellungsbewegung der Geschlechter, die ihrer Meinung nach schuld ist an der Auflösung der ach so heiligen Familie, da Frauen nun nicht mehr gebunden sind und die Angst, eine weniger autoritäre Gesellschaft zu provozieren. Dazu kommt noch das Fremde, das Andere, das die Reinheit gefährdet. Sozial gesehen liegt der Ursprung im Kleinbürgerinnentum und in der Beamtinnenschaft, die allerdings eine Allianz fanden mit Teilen des Großbürgerinnentums und den bewaffneten Verbänden. Massentauglich wird der Faschismus allerdings erst, wenn er Teile der arbeitenden Klasse für sich gewinnt. Letztlich handelt es sich um ein klassenübergreifendes Projekt. Allerdings, und das ist schon der große Unterschied zum Sozialismus, bleiben die bestehenden Klassenhierarchien und die Besitzverhältnisse unangetastet. Wenn nun Liberale und Rechte gerne behaupten, dass Faschismus eine Form des Sozialismus sei und sogar so weit gehen, vom Linksfaschismus zu sprechen, so ist das schlicht falsch. Denn die rassistischen, sozialen und antisemitischen Ausschlüsse gelten selbstverständlich innerhalb der jeweiligen Klasse, wie bei der Unterscheidung von Schaffendem, also Nationalen, und Raffendem, jüdischen Kapital zu ersehen ist. Andererseits ist nicht jede oder jeder, die oder der Heimat verbunden ist, eine Nationalflagge hisst, eine Faschistin oder ein Faschist. Allerdings begeben sich diese Herrschaften auch gerne in die Opferrolle und sprechen davon, dass man nichts mehr darf. Ist damit eine automatische Abwertung des anderen, Fremden und Nicht-Völkischen verbunden? Ist es klar, diese Brille, die alles auf das Nationale münzt und sich entsprechend auch angegriffen fühlt, ist faschistisch. Faschismus ist eine reine Blut- und Bodenideologie und Menschen, die dem nicht hundertprozentig folgen, werden aussortiert. Davon ist schon wieder offen die Rede. Es ist allerdings auch ein Zeichen der Verunsicherung bei vielen Menschen, die meinen, wenn eine starke Hand das regelt, fühle ich mich sicher und aufgehoben und da unterwerfe ich mich gerne. Dem autoritären Charakter stehen diejenigen gegenüber, die aus der Autorität eigene Stärke ziehen, so wie umgekehrt der autoritäre Charakter der Unterwerfung bedarf, um sich stark zu wähnen. Es ist höchste Zeit, dass diese Unsicherheit bzw. Verunsicherung eine konstruktive Antwort findet. Ein Bewusstsein, dass die eigene Stärke nicht in der Abwertung des anderen besteht, sondern im Miteinander konstruktive Lösungen gefunden werden können. In einer Gemeinschaft des Respekts und der gegenseitigen Achtung. Eigentlich sollte dieses Erstarken des Faschismus, wie er nun wieder offen gezeigt wird, ein Alarmsignal sein, um diese Menschen wieder zu beheimaten, nicht sie abzuwürgen. Denn so diffus und irrational die Ängste auch sein mögen, wenn sie unbeachtet bleiben, erhalten sie die Antworten, die sie den Autoritären zutreibt und sie glauben lässt, dass sie dort sicher sind. Es bedarf einer Gegenerzählung, die mindestens so stark wirkt, um den Faschismus aufzuhalten. Es wäre an der Zeit, dass die Arroganz gegenüber dem, was einem selbst nicht beunruhigt, abzulegen, um zu verstehen, denn nur dann kann man auch ein Miteinander finden. Ob das noch möglich ist oder bleibt eine Welt voller Love, Peace and Tofu eine bloße Utopie? Ich hoffe nicht. Aber es liegt an uns allen.